SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rühlspieß, guten Abend. Darum geht's bei uns bis 6:30. Eine Bilanz des Schreckens, so kommentieren die Anwälte, die das Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München-Freising erstellt haben, ihre Ergebnisse. Wie die im Einzelnen aussehen, hören wir gleich und danach im SWR 2 Tagesgespräch eine Reaktion der Opferinitiative Eckiger Tisch. Weiter Reisediplomatie in der Ukraine-Krise. Heute ist US-Außenminister Blinken in Berlin. Was er besprochen hat und wie sein Chef Präsident Biden für Irritationen sorgt, darum geht's bei uns. Und die Grünen und die Corona-Boni. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, wir kommentieren. Es ist für viele wahrscheinlich nicht unbedingt überraschend, aber die Ergebnisse des Gutachtens zu Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising machen dann doch mal wieder nachdenklich. Demnach gab es fast 500 Opfer, mindestens 235 Täter, von denen wiederum 173 Priester und 9 Diakone waren. Schlagzeilenträchtig ist das Gutachten auch deshalb, weil unter den belasteten Würdenträgern auch der frühere Papst Benedikt XVI. Ist. Er war von 1977 bis 1982 unter seinem bürgerlichen Namen Ratzinger Erzbischof von München und Freising. Vorwürfe im Zusammenhang mit Versäumnissen bei Missbrauchsfällen, die in jüngster Zeit bekannt geworden waren, hatte er zurückweisen lassen. Von der Vorstellung des Gutachtens, bei der der Auftraggeber fehlte, berichtet Markus Kaiser.
Ein leerer Platz, reserviert für Kardinal Reinhard Marx. Der Erzbischof von München und Freising war zur Pressekonferenz eingeladen, ist aber nicht erschienen.
Wir bedauern sein Fernbleiben außerordentlich, weniger um unserer selbst, als insbesondere im Hinblick auf das berechtigte, nachvollziehbare Interesse der vom Missbrauch Betroffenen wahrgenommen zu werden.
Sagt die Münchner Rechtsanwältin Mario Westphal und kündigt gleich zu Beginn der Pressekonferenz an.
Wir haben die Beurteilung des Verhaltens des ehemaligen Erzbischofs von München und Freising, Josef Kardinal Ratzinger, des späteren Papstes Benedikt XVI., überprüft und korrigiert.
Der spätere Papst Josef Ratzinger, von 1977 bis 1982 Münchner Erzbischof, wurde schwer belastet. Im Gutachten hat er ausführlich auf mehr als 80 Seiten Stellung genommen. Er habe seine Abwehrhaltung aufgegeben, sagte Rechtsanwalt Martin Pusch. Jedoch weist er ein Fehlverhalten seinerseits bei den im Gutachten genannten Fällen zurück.
In insgesamt 4 Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. In allen Fällen weist der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ein Fehlverhalten seinerseits strikt zurück. Er macht im Wesentlichen fehlende Sachverhaltskenntnis und mangelnde kirchenstrafrechtliche Relevanz geltend. Dabei wird von ihm Unkenntnis selbst dann noch behauptet, wenn diese mit der Aktenlage nach unserem Dafürhalten nur schwer in Einklang zu bringen ist. Dies beispielsweise dann, wenn nach Akteninhalt mehrere Personen das Stattfinden eines, wie wir meinen, kenntnisbegründenden Gesprächs bekunden, das von Benedikt XVI. In Abrede gestellt wird.
Im Fall eines verurteilten Sexualstraftäters, der während Ratzingers Amtszeit ins Erzbistum München und Freising versetzt wurde, geht Rechtsanwalt Ulrich Wastel implizit sogar von einer Falschaussage Benedikts XVI. Aus.
Es ist überwiegend wahrscheinlich, dass er es sehr wohl gewusst hat. Zu unserer Überraschung hat Papst Benedikt bestritten, in der Ordinariatssitzung anwesend gewesen zu sein, in der der Beschluss gefasst wurde, Priester X zu übernehmen. Das hier ist die Kopie des Protokolls zur Sitzung vom 15.01.1980. Ich formuliere zurückhaltend, wir halten die Aussage oder die Angabe des Papstes Benedikt, er sei in dieser Sitzung nicht anwesend gewesen, als wenig glaubwürdig.
Um das Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising geht es jetzt auch im SWR2-Tagesgespräch mit Matthias Katsch. Er ist Sprecher des Eckigen Tisches. Das ist eine Selbsthilfeorganisation von Missbrauchsopfern der katholischen Kirche. Herr Katsch, Sie sind zurzeit in München, haben das Ganze mitbekommen. Wie ging es Ihnen, als Sie die dann doch ziemlich umfangreiche Aufzählung von Fehlverhalten gehört haben?
Ja, diese Bilanz des Schreckens, wie einer der Anwälte sagte. Ich war von mir selbst überrascht, dass ich tatsächlich bewegt war von diesem Moment. weil ich das Gefühl hatte, dass den Anwälten etwas geglückt ist, was selten ist, nämlich dass sie einen gewesenen, aber immerhin Papst aus Deutschland bei der Lüge erwischen. Und so eine ganze Cover-up-Operation, die über 10 Jahre hinweg versucht hat, seine Verantwortung herunterzuspielen und klein zu halten, auf einmal sich in Luft auflöst. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Und das zeigt, dass Aufarbeitung auch nach vermeintlich langer Zeit eine Wirkung entfalten kann, wenn sie eben nicht nur im Aktenstudium besteht, sondern wirklich versucht, Zeugen zu finden und Betroffene anhört.
Im Fall vom emeritierten Papst Benedikt ging es um 4 Fälle insgesamt, unter anderem 2 Fälle von verurteilten Missbrauchstätern, die als Priester weiter in der Seelsorge tätig sein durften. Die Fälle fielen in die Zeit Ratzingers als Erzbischof. Für die Opfer dieser 2 Täter sei nichts getan worden. Hat der emeritierte Papst Benedikt sich schuldig gemacht?
Ja, und zwar nicht nur durch Nichtstun, sondern viel schlimmer. Einer dieser 4 Täter, der bereits verurteilt war in seinem Heimatbistum Essen wegen Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs, hat anschließend die ihm in München gewährten Freiheiten genutzt, um über 2 Jahrzehnte weiter Jungen zu missbrauchen. Und diese Opfer, die gehen auf Ratzingers Konto. Da ist er aus meiner Sicht Komplize geworden, weil er hat es in der Hand gehabt. Er hätte entscheiden können, nein, der Mann kommt mir nicht mehr in die Seelsorge, der wird aus dem Amt entfernt. Stattdessen hat er ihm den Weg geebnet. Er war dann kurz darauf nicht mehr in München. Das mussten dann andere bewältigen, das Thema. Aber die Schuld des Josef Ratzinger und seiner Nachfolger ist ganz klar, dass diese Jungen, heute Männer, den Missbrauch nicht hätten erleiden müssen, wenn nicht das Interesse gewesen wäre, das alles geräuschlos verschwinden zu lassen.
Das Gutachten kommt auch zu dem Ergebnis, dass Benedikts Behauptung bzw. Josef Ratzingers Behauptung, von bestimmten Dingen nichts gewusst zu haben, dass die wenig glaubwürdig seien. Was sagen Sie dazu?
Naja, die Anwälte haben sehr anwaltlich vorsichtig formuliert. Aber die Beweisführung, das war schon wirklich wie aus so einer Anwaltsserie genommen, wurden da die Beweisstücke präsentiert, nämlich ein Protokoll der entscheidenden Sitzung, was lange verschollen war, was den Anwälten offensichtlich von einer Whistleblowerin oder einem Whistleblower zugesteckt worden ist, wo ganz klar daraus hervorgeht, Josef Ratzinger hat diese Sitzung nicht nur besucht, er hat sie geleitet und in dieser Sitzung sind die Entscheidungen getroffen worden. Und er hat das alles immer geleugnet, er hat noch jüngst behauptet, er wäre gar nicht dabei gewesen. Das war schon filmreif. Aber jenseits dieser anwaltlichen Präsentation, man muss sich klar machen, er steht in einer Reihe von Vorgängern und Nachfolgern, denen allen ähnliche Vergehen und Beihilfe zu Verbrechen vorzuwerfen ist aufgrund dieses heutigen Gutachtens.
Welche Konsequenzen sollten Ihrer Meinung nach aus dem allen gezogen werden?
Also ich möchte gerne jetzt weg von der Konzentration auf die Kirche und auf den Papst und auf die Kardinäle. Die erste Konsequenz muss doch sein, dass die Opfer nun tatsächlich in den Mittelpunkt gestellt werden, wie immer so salbungsvoll erzählt wird. Das heißt, wir müssen über das Thema Entschädigung, wir müssen über das Thema Hilfen für Betroffene sprechen und zwar anders, als wir es die letzten 12 Jahre getan haben. Nicht als Almosen, als Krümel der Anerkennung, sondern als angemessene Unterstützung, weil doch klar ist, es sind nicht nur die Täter gewesen, es ist die Institution gewesen, die hier sich versündigt hat an diesen Jungen und Mädchen.
Sehen Sie nach dem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, zumindest einen Willen, die Vergangenheit wirklich aufzuarbeiten bei der katholischen Kirche?
Ich muss leider sagen, der Wille ist verbal vielleicht bei dem einen oder anderen vorhanden, auch längst nicht bei allen. Manche weisen das ja immer noch strikt von sich, dass sie da irgendwie Verantwortung haben. Es bleibt sehr allgemein, auch in den Statements, die eingeholt wurden von anderen Amtsträgern. In diesem Report konnte man das wieder sehen. Nein, ich glaube, die sind auch überfordert. Das sage ich schon seit Längerem. Es braucht einen Blick von außen und das kann nach Lage der Dinge nur in einer unabhängigen Aufarbeitung geschehen, die von staatlicher Seite garantiert unterstützt und begleitet wird.
Zum Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising war das Matthias Katsch im SWR 2 Tagesgespräch. Er ist der Sprecher der Selbsthilfeorganisation von Missbrauchsopfern Eckiger Tisch. Das Gespräch haben wir vor etwa 2 Stunden aufgezeichnet und inzwischen hat sich der amtierende Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in einem Statement zu Wort gemeldet. Das hat er gesagt.
Mein erster Gedanke gilt heute den Betroffenen sexuellen Missbrauchs, die durch kirchliche Vertreter Unheil und Leid erfahren haben. Die Begegnungen mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs, sie haben meine Wahrnehmung der Kirche verändert und verändern diese auch weiterhin. Als der amtierende Erzbischof bitte ich deshalb im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung.
Sagt der amtierende Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx. In der kommenden Woche will sich das Erzbistum ausführlicher zum Missbrauchsgutachten äußern und auch auf Fragen eingehen. Der österreichische Nationalrat muss heute abarbeiten, was dem Deutschen Bundestag noch bevorsteht. Eine Debatte und dann eine Abstimmung über eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Im Vorfeld hatte sich eine breite Mehrheit abgezeichnet. Auch die oppositionellen Sozialdemokraten und die Liberalen hatten ihre Zustimmung signalisiert. Aber die Diskussion zieht sich offenbar, denn eigentlich sollte schon am frühen Nachmittag abgestimmt werden. Aber noch gibt es kein Ergebnis. Debattiert wird schon seit dem Vormittag. Einige Details um eine mögliche Impfpflicht in Österreich sind auch noch nicht klar. Es wird zum Beispiel noch über mögliche Anreizsysteme nachgedacht, zum Beispiel Belohnungen für Gemeinden mit hohen Impfquoten. Ein nationales Impfregister gibt es in Österreich schon. Ob im Rahmen der Impfpflicht das Melderegister mit diesem Impfregister abgeglichen wird, das ist noch offen. In Deutschland kommt die Impfpflicht vielleicht nach der entsprechenden Debatte und Abstimmung im Bundestag. Wenn es nach Gesundheitsminister Lauterbach ginge, dann wäre es gut, wenn sie im April oder Mai in Kraft treten könnte. Bleibt die Frage, wie würde sie durchgesetzt? Wie würde sie kontrolliert? Ein zentrales Impfregister könnte helfen, aber dagegen gibt es Vorbehalte. Aus Datenschutzgründen. Die nennt auch Bundesjustizminister Buschmann und begründet damit seine skeptische Haltung. Kerstin Annabar aus der SWR-Rechtsredaktion. Was sagen die Experten? Geht ein zentrales Impfregister tatsächlich nicht ohne Verletzungen der Datenschutzregeln? Es gibt ja auch schon andere medizinische Register.
Richtig. Und der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, sagt aus seiner Sicht, also er kann sich ein zentrales Impfregister grundsätzlich datenschutzrechtlich vorstellen. Allerdings sieht er auch eine besondere Herausforderung, und zwar die Zwecke und Ziele solch eines Registers zu bestimmen und nachzuweisen, dass es erforderlich und verhältnismäßig ist. Ein Register allein, um die Impfpflicht durchzusetzen, das erscheint dem Datenschützer fraglich. Also, damit es rechtlich in Ordnung wäre, so seiner Ansicht, müssten noch weitere zusätzliche Ziele verfolgt werden. Also etwa, dass durch das Register auch Erkenntnisse über die Pandemie gewonnen werden können oder dass man so besser Kontakt zu ungeimpften Personen aufnehmen kann. Dann könnte das aus Sicht des Datenschützers gelingen.
Was gibt es sonst noch für Herausforderungen beim Thema Impfregister in Deutschland?
Ja, eine wesentliche Herausforderung ist einfach, dass die Daten für ein solches Impfregister derzeit überhaupt noch nicht vorhanden sind und ja grundsätzlich erstmal gewonnen werden müssten. Also weitere Fragen sind dann zum Beispiel, wer soll die Daten überhaupt sammeln und wie kommen sie zum Register? Wie also soll so eine Meldepflicht ausgestaltet werden? Und da hat zum Beispiel Rolf Schwartmann, er ist Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln und Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, vorgeschlagen, die Meldepflicht könnte zum Beispiel von den Impfpflichtigen selbst erfüllt werden. Also seine Idee ist, mit Hilfe eines Gesetzes könnten die Kopfpass-App des RKI oder die Corona-Warn-App erweitert werden, sozusagen eine digitale Lösung. Und dann müsste man aber natürlich auch an Erleichterungen denken für Menschen, die jetzt keine Apps nutzen. Dazu könnten dann zum Beispiel Apotheken Impfnachweise in Papierform an registerführende Stellen übermitteln. Und so könnte er sich vorstellen, dass praktisch Impfpflichtige selbst ihren Impfstatus weitergeben an die Registerstelle.
Was erhofft man sich denn von einem nationalen Impfregister ganz grundsätzlich?
Zuallererst mal zuverlässigere Daten. Im Moment ist es ja so, dass das RKI darauf angewiesen ist, dass ihm Impfzentren, mobile Impfteams, Arztpraxen, Betriebsärzte etc. weitergeben, wenn sich jemand geimpft hat. Also das RKI ist auf diese Meldungen angewiesen. Und da kann es natürlich mal passieren, dass auch die ein oder andere Meldung untergeht. Und durch ein zentrales Impfregister wären halt derartige Daten sicher zentral erfasst. Außerdem könnte man eben auch leichter Kontakt aufnehmen zu Ungeimpften und sie einladen, sich doch impfen zu lassen. Und auch die Forschung hätte mehr Möglichkeiten, wichtige Daten über eventuelle Nebenwirkungen von Impfungen zu bekommen. Und ja, all das verknüpft man sozusagen mit einem zentralen Impfregister, diese Erwartungen.
Informationen von Kerstin Anabar aus der Rechtsredaktion über Skepsis und Hoffnungen rund um ein mögliches nationales Impfregister in Deutschland. Krisenzeiten sind in der Regel die Zeiten der Reisediplomatie. Die Ukraine und eigentlich die halbe Welt sorgt sich, dass Russland demnächst dort einmarschiert. US-Außenminister Blinken war gestern in Kiew, heute ist er in Berlin. Während seines Besuchs hat Russland ein großes Marinemanöver im Atlantik, in der Arktis und im Pazifik und im Mittelmeer angekündigt. Außenministerin Baerbock war Anfang der Woche in Kiew und Moskau. Heute tauschen sich Blinken und Baerbock zusammen mit dem französischen und britischen Außenminister aus. Blinken trifft außerdem noch Bundeskanzler Scholz. Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath über die Gespräche in Berlin.
Bei der heutigen gemeinsamen Pressekonferenz von US-Außenminister Blinken und Außenministerin Baerbock in Berlin ging es vor allem um eins, Geschlossenheit zu demonstrieren.
Wir fordern Russland dringend dazu auf, Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Jede weitere aggressive Haltung, jede weitere Aggressivität würde gravierende Konsequenzen nach sich ziehen.
Baerbock machte klar, es kann nur einen Weg aus der Ukraine-Krise geben, einen politischen.
Und dieser Weg führt nur über den Dialog.
Baerbock und Blinken waren beide diese Woche nach Kiew gereist. Heute tauschten sie sich gemeinsam mit dem britischen und französischen Außenminister aus. Mit ihrem französischen Kollegen Le Drian will Baerbock bald erneut in die Ukraine reisen, kündigte sie an. US-Außenminister Blinken betonte, der Westen stehe zusammen und darum sei es heute gegangen.
To ensure that we are speaking and acting together with one voice when it comes to Russia. That unity gives us strength.
Dass man einheitlich handle und mit einer Stimme spreche, diese Einheitlichkeit verleihe dem Westen Stärke. Russland könne dagegen nicht ankommen. Wie die gemeinsamen Positionen genau aussehen, ist nicht ganz klar. Von Wirtschaftssanktionen ist die Rede. US-Außenminister Blinken sieht auch in der Gaspipeline Nord Stream 2 ein mögliches Druckmittel gegen Russland.
It's also worth noting that gas is not flowing through Nord Stream 2 yet, which means
es ist erwähnenswert, dass noch kein Gas durch Nord Stream fließt. Was bedeutet, dass die Pipeline ein Druckmittel für Deutschland, die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten ist, nicht für Russland.
The United States and our allies, not Russia.
Soll heißen, solange kein Gas fließt, ist das russische Interesse an der Pipeline größer als das deutsche an ihr. Außenministerin Baerbock erklärte, man werde Sanktionen auch erlassen, wenn es der eigenen Wirtschaft wehtäte. US-Außenminister Blinken räumte außerdem ein, dass die Sanktionen nicht nur ergriffen würden bei einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, sondern auch bei weiteren Aggressionen von russischer Seite. Positiv bewertete Baerbock, dass es weitere Gespräche mit Russland in unterschiedlichen Formaten geben wird. Zusammen mit der NATO, der OSZE im Normandie-Format. Sie sprach von diplomatischen Millimeterschritten in Richtung Sicherheit Europas.
Denn jeder Millimeter bedeutet ein Stückchen mehr Sicherheit für die Menschen in ganz Europa. Und das ist unsere allerwichtigste Aufgabe als Politikerinnen und Politiker.
Während sein Außenminister in Europa unterwegs ist, hat sich auch US-Präsident Biden zur Ukraine-Krise zu Wort gemeldet. Er hat erklärt, er gehe davon aus, dass Russland in die Ukraine einmarschieren werde. Im Falle einer Invasion drohte Biden zugleich mit, Zitat, nie dagewesenen Konsequenzen. Anders gelagert sei der Fall bei einem kleineren Angriff. Bidens Äußerungen haben sowohl in Moskau als auch in Kiew für Ärger und Irritationen gesorgt. Christina Nagel.
Man könne nicht zwischen einer kleinen und einer groß angelegten Invasion unterscheiden, kritisierte der ukrainische Außenminister Kuleba. Man kann nicht halb angegriffen werden oder halb aggressiv sein. Entweder gibt es eine Aggression oder es gibt sie nicht. Und wir können mit Fug und Recht sagen, dass es seit 2014 eine Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine gibt. Die ukrainische Führung drängt deshalb auf eine sofortige Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und setzt auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen. Dass die Partner, allen voran die USA, hinter der Ukraine stünden, daran könne es keinen Zweifel geben, so Kuleba. Die USA sind bereit, die ganze Wucht ihrer militärischen und finanziellen Instrumente einzusetzen, um der russischen Wirtschaft und den Reichen die Luft zum Atmen zu nehmen. Russland wird den Zugang zu einer Reihe von Technologien verlieren, die für die Entwicklung wichtig sind. Im Fall eines Angriffs werde es auch weitere Waffenlieferungen geben. Dass ein solcher Angriff geplant sei, weist Moskau weiter von sich. Die ständigen Anschuldigungen, machte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow klar, würden nicht wahrer, nur weil sie ständig wiederholt würden. Wir sind der Meinung, dass sie in keiner Weise dazu beitragen, die Lage in Europa zu entspannen. Im Gegenteil, diese Erklärungen können zu einer Destabilisierung der Lage führen. Denn sie könnten einige Hitzköpfe in der Ukraine zu der irrigen Ansicht verleiten, unter diesem Deckmäntelchen den Bürgerkrieg wieder neu zu beginnen, um das Problem im Südosten des Landes mit Gewalt zu lösen. Aber nicht nur verbal wird weiter aufgerüstet, gewarnt und gedroht. Die USA gaben inzwischen grünes Licht für Waffenlieferungen der baltischen Staaten an die Ukraine. Moskau kündigte zusätzlich zum Manöver in Belarus noch ein weiteres groß angelegtes Marinemanöver an, in der Nordsee, im Atlantik, im Mittelmeer und im Pazifischen Ozean. Die Bemühungen, die Krise diplomatisch zu lösen, gehen dessen ungeachtet aber weiter. Als nächstes steht ein Treffen zwischen US-Außenminister Blinken und seinem russischen Amtskollegen Lavrov in Genf an.
Zurück nach Deutschland. Vorstandsmitglieder der Grünen haben sich selbst Corona-Boni genehmigt und inzwischen zwar zurückgezahlt, aber trotzdem ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Untreue. Betroffen sind auch die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck, die inzwischen Teil der Bundesregierung sind. Wie groß ist der Imageschaden? Alfred Schmidt kommentiert.
Die grüne Parteispitze hat zunächst einmal unprofessionelles Verhalten gezeigt. Allein das ist schon ein echter Mangel für jede Partei, zumal wenn sie Teil der Bundesregierung ist. Wenige Tage vor dem eigenen Parteitag gibt es bei den Grünen nun Ermittlungen gegen Vorstandsmitglieder und eine Menge Negativschlagzeilen. Noch gilt wie immer die Unschuldsvermutung, aber eine Frage muss geklärt werden. Wie verhält es sich mit dem Verdacht rund um den grünen Vorstand, der ja von seinem eigenen Beschluss zunächst selbst profitiert hat? Die Antworten könnten mehr als nur peinlich sein, sondern auch unredliches und möglicherweise strafbares Verhalten zeigen. Denn der Verdacht der Veruntreuung von Geld steht im Raum und nun werden alle genau hinsehen, wie die Parteimitglieder sich dazu verhalten. Sie können diesen Verdacht nicht ignorieren und werden beim Parteitag zeigen, wie ernst sie die Sache nehmen und wie viel oder wenig sie der Parteispitze noch vertrauen. Bei den Grünen ist das doppelt wichtig, denn da läuft immer noch der moralische Anspruch mit, irgendwie besser sein zu wollen als andere Parteien. Doch das gelingt nicht, wenn sich der grüne Parteivorstand selbst eine Sonderzahlung für das harte Corona-Jahr 2020 genehmigt. Nochmal kurz zur Höhe dieser Einmalzahlung: 1.500 Euro. Kein Vermögen, aber in einer Zeit, da über jeden Cent für Pflegekräfte gestritten wurde, war es schon mehr als nur ein Taschengeld. Die Begründungen dafür, nämlich Mehraufwand für Homeoffice und Umbauten in der Parteizentrale, wirken im Rückblick auch seltsam. Wer bekam schon extra Geld fürs Arbeiten von zu Hause, außer vielleicht bei der Steuer? Bei dem ganzen Vorgang geht es gar nicht so sehr um die Höhe dieser Sonderzahlung. Unangemessen ist vielmehr die Geste, die dabei mitschwingt. Wir geben uns selbst Geld. Wir, der Parteivorstand, genehmigen Zahlungen an alle in der Geschäftsstelle und profitieren selbst auch davon. Mittlerweile haben die Grünen sich korrigiert, das Geld wurde nach eigenen Angaben zurückgezahlt und generell wurden alle Sonderzahlungen innerhalb der Partei abgeschafft. Das zeigt zwar Lernfähigkeit, doch von einer Partei, die in vielen Bundesländern und im Bund mitregiert, darf man erwarten, dass sie solche Fehler vermeidet. Die Mechanik der Selbstverwaltung kriegen offenbar andere besser hin. Jeder Verein, Verband oder Betrieb weiß doch, wie heikel Gelder für den Vorstand sind. Deshalb muss da an dieser Stelle mehr Transparenz her. Und es spricht gegen die grüne Parteispitze, dass sie zu wenig und zu spät dafür gesorgt hat. Der Schaden am Image und am Vertrauen könnte sich bei Umfragen und den Ergebnissen der zahlreichen Landtagswahlen dieses Jahres zeigen. Schlimmer noch sind eigentlich die Managementfehler. Eine Partei, die unter anderem die deutsche Außen-, Wirtschafts- und Klimapolitik verantwortet, sollte sich Fehler dieser Art nicht leisten.
Ein Kommentar von Alfred Schmidt. SWR 2 aktuell. Mein Name ist Christian Rönspieß.